Leben lernen.
Leben lernen? Wo und wie lernen wir leben?
Ein Podcast mit Elsbeth Kossmeier
und Benedikt Weingartner.
Elsbeth, ich grüße dich.
Hallo Benedikt.
Eine neue Folge. Wir reden ja sehr ausführlich übers Lernen, über das Leben lernen. Und in vielen euphorischen Beschreibungen vermittelst du, Lernen macht total Spaß, Lernen ist mit Freude verbunden, Lernen bedeutet Glück und die Erkenntnis. Die Realität ist aber manchmal sehr, sehr dramatisch, denn Lernen ist manchmal auch mit Tränen verbunden, mit Schweiß, eben mit Angst. Meine Frage heute oder unsere Frage, macht Lernen Angst?
Macht Lernen Angst? Für vielen schon. Ja, wenn ich denke, wie viele Psychologinnen, Kinesiologinnen ich kenne, also ich kenne jetzt momentan nur weibliche drum, wenn ich bedenke, also wie viel diese Psychologinnen, Kinesiologinnen mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, die nicht mehr in die Schule gehen wollen, die am Morgen erbrechen oder Kopfweh haben, weil sie sich fürchten aus irgendeinem Grund. Wenn ich überlege, dass meine kleine Enkeltochter in der ersten Klasse Gymnasium eine ganze Unterrichtsstunde hat zum Thema Lerncoaching, wie lerne ich lernen, um den Kindern die Angst zu nehmen mit so einer Stunde.
Dann cool, dass das gibt.
Ja, mehr und mehr. Mhm. Ja, es hat auch schon einen Lehrgang vom Ministerium ausgegeben, wo man sich zum Lerncoach ausbilden lassen konnte. Ja, dann sieht man, dass Angst durchaus auch ein Thema ist, worüber es sich sicher lohnt zu sprechen.
Was vorkommt in der Schule? Nämlich so unter dem Begriff auch, was wir kennen, Schulangst. Also ja. Das beginnt ja schon bei Kindern, die eingeschult werden, wo sich herausstellt, gehst du denn gerne in die Schule? Und wir kennen es natürlich auch an vielen Beispielen, wo eine Angst besteht, wo nicht, weil man einfach nicht gerne in die Schule gehen mag, sondern wo tatsächlich wirklich sich Angst manifestiert.
Ja. Also mir fehlt da, ich habe jetzt mich gerade gefragt, weil ich ja immer eine gute Schülerin war und ich immer sehr gerne gelernt habe, auch gerne in die Schule gegangen bin und trotzdem habe ich auch sehr viel Angst gehabt. Ich habe vor jeder Schularbeit nicht geschlafen, meine Mama hat eine Kerze für mich angezündet. Ja, dass ich eine, ja, es war halt so in meiner Welt. Und das war wirklich angstbesetzt, jede Schularbeit. Und wenn ich mir dann denke, wenn es dann um Hop oder Trop geht, das war es ja bei mir nicht, dann kann das schon sehr arg werden.
Aber gut, das sind wieder so einzelne Erfahrungen, Versagensängste, ob ich jetzt genügend gelernt habe und dann...
Ja, aber die Versagensangst, Benedikt, die Angst vorm Scheitern, die Angst, nicht gut genug zu sein.
Ja, aber es ist eine, kann ja,
ist schon eine globale Angst.
Ja, ja, nein, ich meine ja, es ist nicht nur bezogen auf einzelne
Prüfungen
oder Schularbeiten, sondern es ist ein Grundgefühl, das sich da natürlich durchsetzt. Und manche sind dann halt ganz stark davon betroffen, weil es nicht um einzelne Prüfungen geht, sondern weil es eine Grunderfahrung ist, dass ich pausenlos nicht genüge.
Genau. Da kann die Schule dann antriggern sozusagen, was schon von Geburt an grundgelegt ist. Ja? Wenn es sozusagen heißt, ich bin gut, wenn ich etwas leiste oder ich bin gut, wenn meine Mama, mein Vater mit mir eine Freude hat und ich ausgerichtet bin auf Lob oder Tadel, dann stehe ich natürlich immer in der Schule auf diesem, vor dieser Frage, bin ich wohl gut genug?
Aber trotzdem hängt es davon ab, ob ich eine Grunderfahrung habe, dass ich eben, dass mir gesagt wird, vermittelt wird, dass ich gut genug bin.
Genau.
Und dass du ja mehr lernst. Aber ich meine, es ist halt, es gibt halt viele Beispiele und das, du hast angesprochen, die Schulpsychologinnen sind mehr als gefragt. Das ist ja ein Zeichen, dass da in der Schule sehr dramatisch wird. Also ich würde jetzt auch sagen, auch was wir kennen, die Gewalt in der Schule hat natürlich auch Ursachen. Und man sieht ja oft viel zu wenig diese komplexen Ursachen, die dahinter stecken. Denn Aggression hat ja auch was mit den Erwartungen zu tun, vielleicht sogar auch mit Ängste. Es ist halt dann eine andere Kompensation, dass vielleicht, diese Stereotypen stimmen nicht, aber ich verwende sie jetzt trotzdem, ein Mädchen, das Angst hat, eher weint und ein Junge, der Angst hat,
eher schlägt.
Eher schlägt, genau. Also es ist, kann man jetzt nicht so verallgemeinern und ist sehr stereotypenhaft, aber ich möchte damit aufzeigen, dass Ängste sich dann auch unterschiedlich zeigen.
Also ich glaube, dass es sozusagen ein erwähnenswerter und wichtiger Teil ist, wenn Kinder, Jugendliche Angst haben vor der Schule, dass sie Angst haben vor der Community, in der sie leben. Mhm. Kann ich bestehen? Bin ich schön genug? Bin ich passend in diese Gemeinschaft?
Bin ich ein Teil davon?
Bin ich ein Teil davon? Und da geht es natürlich schon wieder weit über Schule hinaus. Aber in der Schule hat man eben dieses Lernfeld. Und noch dazu, das ist für mich sehr erschwerend, im Gegensatz zum Erwachsenensein kann ich mir in der Schule die Menschen nicht aussuchen, mit denen ich mich umgebe. Das heißt, es kann mir tatsächlich passieren, dass ich womöglich in eine Gemeinschaft komme, in einer Klasse, wo ich gar keine Freundin und keinen Freund habe und wo ich ganz anders bin als alle anderen und wo ich womöglich dann im härtesten Fall auch einem Mobbing ausgesetzt sein kann. Mhm. Ja?
Also, Aus unterschiedlichen Gründen.
Ja,
weil ich bei den Klicken, die sich entwickeln, einfach nicht ein Teil davon bin oder das und das nicht mache oder vielleicht auch andere Ansprüche habe.
Ja, und was tut man dann, gell? Als Erwachsener verlasse ich so eine Gruppe.
Mhm. In der Schule geht das nicht.
In der Schule geht es nicht. Und das ist schon eine Krux. Und dann kann man sich freuen, wenn man entweder BegleiterInnen hat, ja, die einem da helfen. Es gibt ja immerhin in jeder Schule eine beratende Person, wie heißt die, Schülerberaterin, die halt eine Lehrerin, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hat.
Vertrauenslehrerin,
danke, wieso ist mir das nicht eingefallen. Oder wenn man Eltern hat, die das verstehen und tatsächlich einen stützen.
Aber ist das ein Aspekt, was du beschreibst oder was wir da jetzt gerade ansprechen, sind ja Ängste, die mit Sozialproblemen verbunden sind.
Aber die hast du, ich bin darauf eingegangen, weil du die erwähnt hast.
Ja.
Ich halte diese Angst vor der Gemeinschaft eine sehr bedeutsame und eine wichtige, dass man die erwähnt. Aber ich glaube, sie ist die kleinere. Ich glaube, dass der größere Anteil an Schulangstursachen schon beim Lernen an sich liegt. Also bei der Angst vorm Versagen, beim Scheitern. Und da sind wir halt bei der bereits besprochenen, irgendwie unsäglichen Überbedeutung, sage ich jetzt einmal, der Note. Und wenn die Note dann auch noch nicht transparent genug vergeben wird und wie ein Schicksalsschlag sozusagen empfunden wird, dem ich ausgeliefert bin.
Also die Bewertung grundsätzlich, die Überbedeutung der Bewertung, genüge ich dem, was da erwartet wird und das sind Vorgaben. Ich höre viel von Schülerinnen oder ich würde vielleicht auch von der eigenen Erfahrung auch sagen, es ist so die Grundhaltung, es ist immer eine Überforderung. Ja? Also, ich meine, wir wissen ja natürlich, Lernen ist ja dazu da, ich lerne etwas, was ich noch nicht kann. Aber es kann natürlich auch Lernen in dem System sein, dass es mal eine Überforderung ist. Weil das, was ich lernen soll, kenne ich nicht. Ich habe nicht den Durchblick. Ich weiß noch überhaupt nichts. Es erschlägt mich. Mir wird aufgezeigt, was ich alles nicht weiß. Und dann ist die Frage, wird mir diese Angst genommen, dieses Erschlagenwerden, und wird mir ein Weg aufgezeigt und werde ich dahin geführt? Oder ich unterstelle fast, manchmal spielt es sich ja weiter, dass es ganz gut ist, dass sich der Nebel nicht lichtet.
Na, natürlich auch das, ja klar.
Das ist ein Machtspiel, das da auch passiert.
Ja. Gefährlich wird es dort, meiner Meinung nach, wo ich als Lernende oder als Lernender mich überhaupt nicht auskenne. Mhm. Ja? Und das wollte ich zuerst noch auch dazu sagen, wenn die Note irgendwie ins eigene Wesen übertragen wird. Ja? Weiner nennt es internale Attribuierung. Das heißt, wenn ich eine schlechte Leistung damit verbinde, dass ich als Mensch nicht genüge. Mhm. Ja? Weil theoretisch könnte man einfach die Schulleistungen wie Werkstücke sehen, wie ein Tischler das erste Mal eine Truhe macht und der liebevolle Meister sagt ihm dann, aber bitte, so gehen die Ecken nicht, weil da, ja, versuch's anders und zeig dem, wie man es machen könnte. Das ist dann das Werkstück und das lässt man dort. Und wenn du in der Schule, je nachdem, wie du gestrickt bist, genügend oder nicht genügend bekommst, dann ist die Gefahr so groß, dass er dann, ich kann das nicht, ich kann zu wenig, ich bin nicht gut genug, da werden auch meine Eltern schimpfen. Ich glaube, aus mir wird einmal nichts werden. Weißt du, wenn du das in diese Kehle kriegst, und das sind nicht wenige Kinder.
Eine unglaubliche Belastung, danach klingt es jetzt, was du beschreibst, an Erwartungen, die auf mich gelegt werden. Also die Schultasche, der Rucksack, mit dem ich in die Schule gehe, der wird schon unglaublich angestopft.
Ja.
Der ist schon so schwer, dass manche Kinder da schon erdrückt werden davon.
Ja. Und wann dann noch dazu kommt, dass etwas nicht zu können oder nicht zu entsprechen auch eine Schande ist. Ja. Weil man das weiß. Und wenn man das nicht kann, wenn Eltern sagen, in meiner Welt hat es dann geheißen, wirst halt Straßenkehrerin, ist wurscht. Ja, das wird mir heute, glaube ich, nicht mehr sagen.
Aber du wirst es zu nichts bringen.
Du wirst es zu nichts bringen.
Du schaffst es nicht, ja.
Ja.
Ich will ja das, was aus dir wird, aber Kind, du musst dich anstrengen. Du musst dich dem stellen.
Ja.
Aber das impliziert ja schon wieder, dass man die Ängste nicht annimmt.
Ja.
Weil wenn ein Kind oder ein Schüler oder Schülerin Angst hat, dann, also mein Anspruch wäre, muss man danach suchen, was sind die Gründe dafür. Und das sind manchmal individuell oder wie du eben auch beschreibst, manchmal auch sehr im Breiten angelegt, weil das System irgendwo nicht stimmt und die Struktur oder der Unterricht nicht stimmt. Aber ich glaube, es ist eine ganz große Überforderung, auch deswegen, weil man diese Ängste nicht klar sieht.
Ja, und weil sie eben so tiefe Ursachen haben, die sich auch dann der jeweiligen Lehrerin oder dem Lehrer entziehen. Das heißt, wenn ich als Lehrerin Schulangst überlege, dann kann ich für mich nur in Anspruch nehmen, dass ich meinen Teil dazu beitrage, sie nicht noch mehr zu schüren. Mhm. Ja? Mhm. Dass ich vorsichtig bin, dass ich zum Beispiel in einer Ich-Botschaft antworte. dass ich nicht sage, ja, gemein sein darf ich sowieso nicht, das passiert auch, aber dass ich nicht sage, von vorn bis hinten ist das nur ein Durcheinander, sondern dass ich von mir spreche, dass ich sage, die Leserin deiner Arbeit, ich oder ich als deine Lehrerin, ich finde den Zusammenhang zwischen den einzelnen Sätzen nicht. Das ist gleich nicht so ein scharfes Urteil. Also, aber das sind natürlich nur diese Luftpolster, die man als Lehrerin geben kann, dass man nicht die Grundängste, die man sich ja so leider ansammelt von der Geburt an, dass man die nicht verstärkt, sondern dass man versucht, diese zu lindern. Und
naja, aber in dem Lindern ist ja schon auch ein Verständnis und eine Hilfestellung enthalten. Und das, ich glaube, Ängste werden oft immer größer und mehr gestört, eben wenn man nicht schaut, wo sind die Ursachen. Und wenn der, der helfen kann, oder die, die helfen kann, also zum Beispiel die Lehrkraft oder die Eltern, dann auch nicht da entsprechend begleiten, weil sie die Angst nicht ernst nehmen oder keinen Weg aus der Angst auch herausführen, sondern man bleibt alleine in dieser Versagenshöhle oder in der Grube und hat keine Hilfestellung. Und da wird es einfach dann problematisch, weil das summiert sich.
Ja.
Und das glaube ich, und das ist jetzt meine Unterstellung, wenn es ein Unterricht oder ein Schulsystem ist, wo darauf einfach nicht geachtet wird, weil es einfach reduziert darauf ist, bist du gut, dann zeigt sich das in der Note. Dann bist du gut und dann erreichst du deine Ziele, dann erreichst du die Ansprüche, dann ist die Welt in Ordnung. Aber wenn du versagst, dann hat es ja auch unterschiedliche Gründe. Und es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich versage, weil ich faul bin und einfach verweigere und ich das nicht möchte, oder weil ich es einfach nicht verstehe, nicht erreiche, kognitiv, also einfach nicht schaffe, oder weil ich vielleicht durch mein Umfeld psychologische Belastungen daran gehindert bin. Und ich glaube, diese Differenzierung auch von Seiten der Schule ist notwendig.
Genau.
Nicht als Entschuldigung für das Nicht-Erreichen der Ziele, sondern das pädagogische Verständnis. Da komme ich wieder zu meiner Überzeugung, die SchülerInnen dort abzuholen, wo sie auch sind.
Ja, dazu, das hast du wirklich für mich gut aufgedröselt. Dazu braucht es, wie ich da deutlich heraushöre oder dazugeben möchte, natürlich schon eine gewisse Bildung, jetzt im Sinn von Ausbildung der Lehrenden. Mhm. Wir sind sozusagen bis zu dem Zeitpunkt, wo ein professioneller Psychologe oder eine Psychologin gefragt werden muss, bis dorthin muss Lehrerinnen und Lehrer psychologisch gebildet sein.
Ja? Ja, und das wird aber auch gleich wieder sofort zum Vorwurf gemacht. Und viele Lehrerinnen und Lehrer stöhnen, weil sie jetzt sagen, okay, jetzt kriege ich den Rucksack umgehängt.
Nicht den
und
ganzen.
Ich muss alles sein. Ich muss die Defizite, die in der Familie passiert sind, durch die Eltern kompensieren. Ich muss jetzt gar nicht Lehrinhalte vermitteln und meine ureigene Aufgabe als Lehrkraft kann ich gar nicht erfinden, weil ich muss jetzt plötzlich schon Psychologin sein.
Ja, aber da, es macht mich ein bisschen unrund, was du da sagst. ich habe drei Berufe.
Ah, okay.
Ich bin Lehrerin. Mhm. Und das ist eigentlich mein erster Beruf. Ja. Biologin oder Historikerin oder, sondern das ist mein zweiter Beruf, ist halt diese Fachexpertise, die ich habe in einem Fach oder in mehreren Fächern. Und ich bin auch Vermittlerin, also Lehrerin, und alles, was ich zum Vermitteln brauche, muss ich halt da auch wissen. Also bin ich auch Didaktikerin,
Das alles sind auch im Begriff.
Es gehört Pädagogin alles zur Lehrerin dazu, hm? Und auch das Pädagogische, weil das Vermitteln will gelernt sein. Das möchte ich mal sagen, wird zu wenig bedient. Was beim Lehrerinnensein am wenigsten meiner Meinung nach geschult wird, ist eben dieses psychologische Know-how. Es hilft ja nichts, wenn ich 25 junge Menschen vor mir habe, dann stehe ich. Ich stehe mit diesen 25 Menschen da. Was soll ich denn tun? Ja, ich kann mir nicht, die habe ich nicht und die zahlt mir auch niemand, Leute hereinholen, die Schwierigen bearbeiten, ja, oder so, sondern ich muss so viel gelernt haben, dass ich so viel Reflexion und so viel Verständnis habe, welche Arten von Menschen sitzen da bei mir. Mhm. Und weil du zuerst die erwähnt hast, die aus Faulheit nichts lernen, wir nennen die Underachiever. Mhm.
Was heißt das genau?
Die Minderleister, mhm, ja, die viel mehr könnten, als sie tun.
Als das, was sie erreichen sollten.
Ja, und da steht ganz viel Angst oft dahinter. Das habe ich oft erlebt, auch im ganz engsten Bekanntenkreis. Die geben sich lieber mit einem ganz leichten Thema zufrieden, wenn sie sich eines aussuchen können, weil dahinter nicht steckt, ich will lieber skaten gehen. Das kann auch sein. Mhm. Ja. Aber manchmal steht einfach dahinter, bevor ich mich dem aussetze, dass ich dann vielleicht nicht gut genug bin, nehme ich lieber das ganz Leichte. Oder ich gebe mich lieber mit dem, ich habe auch so ein eigenes Kind, ein toller Beruf, später alles wunderbar gemacht und in der Schule lieber nichts getan und sich mit immer so diesem 3-4 Positiven zu begnügen und nicht sich dem auszusetzen, diesem Stress.
Ein interessanter Aspekt und eine interessante Beobachtung. Also das ist ja schon, das klingt nach einem Konzept der Angstvermeidung von, ja, vornherein.
Ich glaube, dass das auch so ein Konzept ist, ein intrinsisches Konzept.
Dahinter.
Ich glaube,
ja,
schon.
Ja, dass ich gar nicht aufs Glatteis gehe, damit ich dieser Gefahr nicht ausgesetzt bin und mich dem, genau, schon schütze. Ja. Aber das ist halt bei Menschen, die jetzt einen Ehrgeiz haben, ja auch wieder ganz anders angelegt. Also ich kenne da, ja, Beispiele, wo der Ehrgeiz ja die Latte sehr hoch legt, ja, und ich genüge natürlich meinem Ehrgeiz, meinem Anspruch, meinem eigenen Anspruch auch nicht.
Ich war so eine.
Da passieren auch sehr viele Ängste, weil es immer, also das ist dann, was man so oft sagt, aber ich möchte es nicht abtun, als Jammern auf hohem Niveau, dass so ein Mensch, der eh nur Einser und Zweier schreibt, dann trotzdem Versagensängste hat. Ja? Wird von anderen vielen belächelt, ist aber auch ein Aspekt. Okay, wir sollten vielleicht nicht vorrangig über diese Menschen reden, aber
trotzdem.
Aber ich meine, dass man auch diese Ängste tatsächlich ernst nehmen muss, weil sie ein Aspekt und individuell für die Betroffenen natürlich ein ganz großer Faktor sind.
Ja, und dazu noch, das hat eben die Uni Salzburg, die Erziehungswissenschaft, sehr deutlich herausgearbeitet, dass die Schulangst nicht signifikant abhängig ist von dem, was man kognitiv kann, mhm, und von dem, was man leistet. Das heißt, es können die sehr gut und gut Schülerinnen gleich viel Angst vor der Schule haben wie die genügend nicht genügend Schülerinnen.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Also es ist so ein Kurzschluss zu sagen, ja, du fürchtest dich zu Recht, weil du kannst jederzeit durchfallen. Es ist natürlich schon ein anderes Damoklesschwert, das über mir schwebt. Und trotzdem haben, die Geschichten kennt man ja auch, oft sehr gute SchülerInnen, denen die Note ganz, ganz wichtig ist, einen unglaublichen Stress, um dieses, mhm, Niveau zu halten und, mhm, haben sehr viel Angst.
Mhm. Okay, aber Können wir uns darauf einigen, so als Konsens, dass Angst beim Lernen vorrangig mit der Angst, die Ziele nicht zu erreichen, also mit der Versagensangst zusammenhängt? Also auf allen Ebenen, sowohl beim begabten Kind als auch eben beim nicht begabten Kind, beim Lernen grundsätzlich.
Ja, das glaube ich eigentlich, aber ich möchte mich da nicht aufs Glatteis begeben, weil ich da, das ist von mir her keine gesicherte Erkenntnis, sondern das ist etwas, dass ich glaube, dass die Angst vorm Versagen und die Angst vorm Scheitern tiefer zurückgeht, also nicht beginnt mit dem Schuleintritt. Das ist so meine These.
Ja, aber da wird's halt markant sichtbar.
Ja, und das ist eben, darum habe ich das zuerst mit den Berufen, mit den drei Berufen von Lehrenden gemeint, dass man halt das wissen sollte und so weit gebildet sein sollte, dass eben Menschen unterschiedlich auf Erfolg und Misserfolg reagieren. Mhm. Ja, so selig jener Schüler und jene Schülerin, die, wenn sie zum Beispiel eine schlechte Note, wie auch immer, zurückbekommt, sagen kann, external zuschreibend, ach, die Prüfung war schon wieder am Vollmond und beim Vollmond kann ich nicht. Mhm. Ja, das schadet dir nicht. Ja. Wenn sie aber sagt, oh mein Gott, ich werde nie Englisch lernen, ich bin einfach schlecht, ich kann es nicht, ist das ganz anders. Mhm. Und wenn ich als Lehrerin sowas weiß, dann schreibe ich nicht einfach hin, na, Englisch ist nicht deine Stärke, leider wieder viele Fehler, nicht genügend. Ja. Das aber darf man nicht.
Genau. Und was du beschreibst mit diesen drei Ansprüchen, also dass auch das psychologische Wissen notwendig ist, gibt dir dann den Zugang, dass das Kind, der Lernende oder die Lernende, ja auch mit einer Geschichte kommt. Genau. Also es ist ja nicht so, dass Lernen, egal auf welcher Ebene, mit einer Tabula Rasa beginnt. Also wir haben alle immer schon unseren Background, wir haben unsere Geschichte, wir haben vor allem eben unsere Erfahrungen und treten in einen Lernprozess ein.
Genau.
Und da kann ich natürlich jetzt sagen, okay, tut mir leid, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich habe jetzt auch nicht die Möglichkeit, diese Grundbedingungen da auch noch zu berücksichtigen. Aber mein Anspruch wäre es grundsätzlich. Und das beschreibst du ja in diese Richtung, wenn du davon ausgehst, dass es nicht nur Wissensvermittlung ist, sondern eben auch den Anspruch braucht, der Lehrkraft auch zu sehen, was bringt der Mensch für Voraussetzungen mit, für Erfahrungen.
Und drum, Benedikt, ist das so ein wichtiges und wertvolles gesellschaftspolitisches Thema, wenn man das einmal weiß, dass man dann zum Beispiel die Elementarpädagoginnen und die Grundschulpädagoginnen tatsächlich wesentlich aufwerten muss, sowohl von der Ausbildung her, weil sie so wichtig prägen, die Einstellung zum Lernen, die Einstellung, wie gehe ich mit Erfolg um, wie gehe ich mit Misserfolg um, wie kann ich erkennen, worin ich gut bin? Wie stolz kann ich auf mich sein? Und die, alle diese Dinge.
Da wird die Grunderfahrung von Lernen vorbereitet. Ja. Also wird das Beet, worauf dann die Pflänzchen wachsen.
Das wird da gesät.
Genau, da wird das vorbereitet.
Und da wehre ich mich dagegen, ja, und da gehe ich auch konform auch mit den protestierenden ElementarpädagogInnen, die voriges Jahr so einen Tag hatten auch, des Protests. Es gibt nicht mehr die Kindergartentante oder so, sondern die brauchen ganz viel Ausbildung. Also mir ist immer die Ausbildung auch der Grundschullehrerinnen einfach immer zu wenig. Ja.
Aber es ist auch eben, wie du gesagt hast, das ist auch die gesellschaftliche Bewertung, hat
Ja.
man da sehr tief gestapelt. Also auch
Ja.
unter Lehrkräften untereinander, weil man natürlich hatte, okay, wenn du hast eine akademische Ausbildung, du hast dich in zwei Fächern zumindest spezialisiert und bist dann ausgebildet im Gymnasium und bist ein Experte oder eine Expertin. Aber eben die Elementarpädagogin, die Volksschullehrerin oder den Volksschullehrer, wo ein ganz großer Anspruch ist, die hat man dann oft abgetan. Naja, da lernen sie jetzt die Buchstaben und rechnen und das ist ja eh ganz einfach. Also bin da ganz bei dir. Ich sehe das auch. Da hat man gesellschaftlich eigentlich das sehr banalisiert und die Bedeutung und die Wichtigkeit und die unglaubliche Leistung, die dort auch von den Lehrkräften, die die Kinder in die Schule führen, die Schüler, die Kinder zum Lernen führen, eigentlich nicht erkannt.
Ich muss da natürlich schon auch dort und da ein Lob aussprechen, denn was ich so mitbekomme, jetzt nicht bundesweit, sondern halt in meinem Umfeld, ist es zum Beispiel schon üblich geworden, dass man auch von der Kindergartenpädagogin als Eltern eingeladen wird zu einem Gespräch, wo die Kindergartenpädagogin ihre Wahrnehmung vom Kind weitergibt und wo sie Fördermöglichkeiten sieht oder wo sie Anlagen sieht.
Oder den Bedarf auch.
Das hat sich schon verändert. Auch die verpflichtenden Gespräche mit den Eltern, manchmal auch mit Kindern, dann heißen sie KEL, Kindereltern-Lehrer, Gespräche, die verpflichtend sind, einmal im Semester. Das führt alles schon zu mehr Verständnis in Bezug auf das Lernen, bringt auch, was ich für sehr wichtig erachte, Lehrerin und Eltern auf Augenhöhe, weil die Schulangst sehr oft auch die Eltern haben. Natürlich überträgt sich das dann.
Naja, weil die Eltern, muss man auch zugestehen, manchmal einfach hilflos sind, weil sie beobachten, dass mein Kind Schlafstörungen hat oder Weinanfälle hat oder in letzter Konsequenz vielleicht sogar verweigert in die Schule geht. Also es ist ja auch dann die körperliche Reaktion, ist ja dann oft ein sichtbares Beispiel, dass da etwas nicht stimmt, aber weil die Eltern natürlich auch überfordert sind. Ja. Wie gehen sie damit um und wo finden sie Lösungen?
Und das ist schon furchtbar, oder?
Naja, und die einfache Lösung ist natürlich, sofort einen Schuldigen zu benennen.
Ja, klar. Aber ich frage mich schon, also ich möchte ihm das nicht. Natürlich könnte ich jetzt irgendwie daher schimpfen. Du merkst, dass ich das in anderen Podcast-Folgen viel mehr tue. Ja, ich nehme hier die Lehrerinnen und Lehrer viel mehr in Schutz, weil ich das Komplexe des Themas erkenne. Und Lehrerinnen halt da nur möglichst gut ausgebildet, stützend sein können.
Aber es ist natürlich auch die Krux des Systems.
Es ist ein gesellschaftliches Problem.
Natürlich, da muss man dann ja auch, müsste man ja auch mehr investieren. Also wir haben da eine Veränderung im Schulsystem, in der Wahrnehmung und Gott sei Dank passiert die und wird hoffentlich auch in letzter Konsequenz zur Aufwertung von Elementarpädagoginnen führen. Aber die Strukturen sind immer natürlich noch klar, weil in Wirklichkeit bräuchte man ja bei ElementarpädagogInnen noch viel mehr Ressourcen. Also dass man dort, wo natürlich nicht sagen kann, da braucht es einfach viel mehr und dann auch viel mehr an Personal. Also vielleicht dieses klassische Bild, eine Volksschullehrerin oder ein Volksschullehrer steht in der Klasse und schafft es dann 20, 25, also zum glücklicherweise haben sich ja da die Schulzahlen ohnehin auch runtergesetzt. Das ist ja auch eine Folge dessen. Aber trotzdem braucht es da vielleicht viel mehr Unterstützung, auch viel mehr sonderpädagogische Unterstützung, um das da aufzufangen.
Yeah.
Und das sehe ich oft so, als Lösung, denke ich, das ist das quasi auch schon so eine Ursachen, ne, Bekämpfung möchte ich nicht sagen, aber ein Erkennen der Ursachen und eine Aufwertung, dass gerade in dieser Phase eben, wie wir gesagt haben, viel Grund gelegt wird, aber dann muss ich es auch da wirklich schaffen. Und das ist Prophylaxe. Das ist die Vorbereitung,
ja.
Die vorbeugende, der Zugang, die Unterstützung, die dann für die ganze Schullaufbahn ja eine Auswirkung hat.
Ja, und wenn ich denke, ich glaube, es war Helder Kamara, ja, der gesagt hat, die weisesten Menschen unseres Landes, die sollen die Lehrerinnen und Lehrer unserer Kinder sein. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, es ist schwer, das hier so öffentlich zu sagen, aber ich habe schon das Gefühl manchmal, dass es ein gewisses Manko auch gibt an dieser umfassenden Intelligenz, die man vielleicht braucht, wenn man kleine Kinder ermutigen soll, können soll und sie führen soll, dass sie am Ende viel können und gleichzeitig Freude haben. Da muss, so wie ich zuerst gesagt habe, man muss ein bisschen Psychologin sein, man muss eine hervorragende Didaktikerin sein, sein eigenes Fach oder die Fächer aus dem FF können und durchdrungen und durchdacht haben. Sonst fällt mir ja nichts anderes ein als die Beispiele, die im Buch stehen.
Aber weißt du, ich schmunzle da jetzt etwas, weil ich kenne es aus eigener Erfahrung. Also ich habe in meiner so weit zurückliegenden und überschaubaren Schulerfahrung als Lehrer auch die Erfahrung gemacht, ich habe einmal in einer Volksschule unterrichtet. Und ich habe jetzt geschmunzelt, weil ich fand es für mich eine unglaubliche Erfahrung. Ich meine, ich bin nicht speziell dafür ausgebildet gewesen, jetzt da Elementarpädagoge zu sein, das bin ich nicht. Aber für mich war es eine unglaubliche Erfahrung, dann in einer Klasse zu stehen mit, sage jetzt einmal, zweite Klasse VolksschülerInnen und einfach zu merken, oder auch in der ersten Klasse, die Kinder können noch nicht schreiben, die Kinder können noch nicht lesen. Und dann, genau, was tust du? Wie setzt du jetzt das, was du in der Fachdidaktik, was du an Methoden gelernt hast, ein? Und ich finde es so im Rückblick auch total heilsam, weil es mich so nackt gemacht hat in der Klasse. Ja? Also da hilft dir dann diese sogenannte Wissensvermittlung, worauf du dich zurückziehst, was du alles vermitteln kannst. Oder schlagen wir die Seite sowieso im Buch auf. Das hilft dir alles nicht. Ja. Also mein Respekt vor Elementarpädagoginnen ist gerade auch wegen dieser Erfahrung wirklich sehr wertschätzend. Und ich sage es noch einmal, diese Aufwertung ist total notwendig. Und da hat man im gesellschaftlichen Verständnis über die Jahrzehnte einen falschen Zugang gehabt.
Ja,
und man weiß ja, Volksschullehrer waren immer die schlecht bezahltesten. Man hat sie eigentlich am geringsten geschätzt, wenn man ganz ehrlich ist, obwohl sie die Grundlage schaffen.
Ja, und man hat dann gesagt zu einer Schülerin, die so ganz gut war, fleißig, aber vielleicht nicht ganz so intelligent, aber fleißig. Da hat man gesagt, werd Lehrerin, das kannst du gut mit deiner Familie vereinbaren und du hast nur einen Halbtagsjob, du bist Mittag fertig. Und so haben wir halt auch viele Menschen in den Lehrberuf bekommen, die ja gar nicht speziell für diesen Beruf begabt sind. Ja, und wenn im Leben halt alles glatt geht, wenn du selber gute Schülerin bist, dann bist du gut im Studium, dann hast du heiratest die passende oder den passenden Partner, hast tolle Kinder, die auch alle gut sind in der Schule. Wo kriegst du dann dein Verständnis her für die Underachiever, wie ich zuerst gesagt habe, für die, die scheitern, für die, die nicht können?
Was du beschreibst, ist das perfekte System einer Leistungsgesellschaft.
Genau, das muss man alles zuerst schon im Mund klingen.
Ja, das eben. Das heißt, das Lehrpersonal ist schon das Begabte und die Talentierten, die wissen, wie es ja geht, die haben sich leicht gelernt und die werden dorthin gestellt, um dann solche, genau solche Bürgerinnen zu reproduzieren. Ja. Aber, und deswegen gefällt mir das wirklich mit deinem Anspruch, also was heißt, das gefällt mir, ich bin überzeugt, dass es richtig ist, auch wenn es vielleicht für manche Lehrkräfte sehr erschreckend klingt, weil das ist ja auch dann wieder eine Angst bei den Lehrenden, die Ansprüche, die man an mich stellt, was ich denn da alles zu leisten und zu vermitteln habe. Also da gibt es genauso auch die Ängste.
Du darfst du nicht vergessen, ich weiß nicht, wie hoch der Prozentsatz ist, aber ich schätze ihn schon auf 30% etwa an Menschen, die ein Fach studieren, das sie interessiert, zum Beispiel Geografie, Wirtschaftskunde und dann vielleicht eine Sprache dazu nehmen, weil sie Interesse haben und dann finden sie aber keinen adäquaten Job und dann machen sie eben die Lehramtsprüfung und gehen in die Schule. Ja. Aber ihr brennendes Interesse gilt nicht dem Lehren, wo man ja viel mehr können muss noch zum Fach dazu, sondern gilt halt ihren Fächern.
Ja, und das war, weil halt Schule damals auch viel einfacher gestrickt war. Und das hat sich ja Gott sei Dank auch sehr geändert. Also wie wir noch unsere Ausbildung gemacht haben, war ja dann doch die pädagogische Ausbildung, die fachdidaktische Ausbildung ein Anhängsel. Das ist dann irgendwann im zweiten Studienabschnitt, wenn du kurz bevor du ganz fertig warst, da hast du dann dein Schulpraktikum gemacht oder eben die fachdidaktische Ausbildung, weil halt das Fach oder die Fächer im Vordergrund standen. Das hat sich ja zum Glück auch in universitären oder im Hochschulbereich doch sehr geändert, dass es so zumindest dem Versuch einer Eignungsprüfung quasi ein Herausfinden, bist du für den Lehrberuf geeignet? Und in der heutigen Situation, wo, das ist jetzt auch die Frage, wo es einen massiven Lehrermangel gibt, wird das jetzt natürlich auch eine Krux.
Ja, also das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Da kommen wir auch von der Schulangst wieder ein bisschen weg zu diesem Thema. Wer wird Lehrerin?
Ja, ja. Aber gut, es ist gerechtfertigt.
Man bemüht sich sehr.
Es ist gerechtfertigt, dass wir es angesprochen haben.
Ja, natürlich.
Weil, um zurückzukommen zu den Ängsten.
Man ja was wissen muss als Lehrerin.
Genau, damit du diese Ängste auch aufgreifen kannst oder sie überhaupt erkennst, einordnen kannst und dass du auch zur Helferin wirst.
Genau. Allein wenn ich, also es ist jetzt so aus dem eigenen Nähkästchen gesprochen, ich danke meinen drei Kindern, die jeweils 6 Jahre auseinander sind, dass die solche Lehrmeisterinnen für mich waren. Ja? Ich habe viel, viel gelernt durch die eigenen Kinder, weil ich halt auch aus mir herausgeschaut habe, als ein besonderes Interesse für das Fach und schon mit großer Liebe zu den jungen Menschen. Aber meine Kinder haben mir dann gezeigt, wie unglaublich wichtig und bedeutsam es ist, neben wem ich sitze. Ja, ich habe gedacht, das Lehrer, so jetzt tun wir uns einmal alle mischen, weil wir wollen uns ja kennenlernen, wir sind ja eine Gruppe. Und da habe ich sicher oft auch was angerichtet in meinem
in deiner positiven Euphorie.
Was ich mir halt so denke. Ja? Also man kann gar nicht genug hellhörig sein auf das und muss man auch lernen an der Uni oder eben an der pädagogischen Hochschule. Entwicklung her von jungen Menschen und von ihrer Befindlichkeit und was alles sein kann, das muss man wissen.
Elsbeth, ich bringe uns noch einmal ganz an den Anfang zurück, also zu diesem, zum Angst haben vom lernen. Ja? Also wovor fürchtet man sich? Wann macht Lernen Angst? Also wir haben viel über Schule gesprochen, aber diese Ansprüche, diese Angst, die gibt es ja in vielen Facetten unseres Lebens, ja. im Alltag. Also stell die Frage noch einmal, macht Lernen Angst? Wo wird diese Angst auch zur Gefahr?
Ja, ich habe einiges, was ich da eigentlich dringend sagen möchte oder müsste, eher ausgeklammert, weil wir das in anderen Folgen schon besprochen haben. Aber natürlich ist das für mich auch ein gesellschaftliches Problem, was man nennen kann Defizitorientierung. Mhm. Das heißt, in erster Linie wird nicht geschaut auf das, was du alles kannst, sondern das Hauptfeedback, das du bekommst, ist ein Feedback auf das, was du falsch gemacht hast.
Wo
auch
du
im
nicht
späteren
genügst.
Leben, egal, ob in der Schule oder woanders. Und wenn das dann eben, wie wir gesagt haben, auch noch mit Schuld behaftet ist, wenn das dann auch noch zusammenhängt, sagen wir so wie in religiösen Zusammenhängen, nicht nur im Christentum, auch in anderen Religionen, wo es dann auch immer, wo also Fehler so etwas Arges sind, was eben mit Schuld und Scham und Schande behaftet ist, dann gehst du nicht mehr liebevoll mit dir selber um und dann kann leicht so ein Angstteufelskreis entstehen. Mhm. Und die Frage ist aber nur, wie kommt man da wieder raus?
Und ja, aber das ist die Grundhaltung, eben was das, was du beschreibst, ist die Grundhaltung, wie wird motiviert? Ist, ist die Angst, ist der Druck, ist die Ungenügsamkeit die Motivation, die auslösen, also die Motivation auslösen soll, dass du lernst, weil dir pausenlos serviert wird, du reichst nicht aus. Es geht ja auch, dieses Nicht-Genügen zeigt sich ja auch im Berufsfeld so, weil es wird ja als Lösung gebracht und es ist immer ein negativer Zugang. Ja. Du musst das und das lernen, damit du dich weiterentwickeln kannst, weil du ja nicht genügst.
Du genügst nicht.
Das heißt,
du musst auch jeden Fettpolster bekämpfen und du musst Eiweißshakes kaufen und du musst trainieren gehen. Also du bist überall.
Du reichst nie aus.
Du genügst nicht.
Genau, du genügst nicht, du reichst nicht aus. Du musst das und das ändern, das und das lernen oder diesen Nachweis haben, diesen Degree, damit du dann genügst oder vielleicht zumindest die Voraussetzung hast, dass du weiterkommst. Ja. Und nicht diese positive Haltung, die aus der Überzeugung herauskommt, jeder Mensch hat Talente und er soll herausfinden, wo sein Talent ist. Und dieses Talent ist vielleicht auch einmal sehr individuell. Das ist ja oft das Problem, dass manche Talente halt nicht ganz konform sind mit dem System und dann kommt ein anderes Drama. Also,
ja gut, ja.
So wie ich damals aufgezählt habe, vorhin, wann Ängste entstehen. Also ich würd auch eine Angst nehmen, die oft vielleicht einem gar nicht bewusst ist, dass ich vielleicht am Fehl am Platz bin, also dass ich im falschen System bin oder in der falschen Erwartung, weil meine Talente gar nicht in diese Richtung
so
ausgerichtet
sind.
Und
dann glaube ich, ich genüge nicht, dann glaube ich bin nicht richtig. Also wenn man es jetzt so noch tiefer betrachtet, ist das auch eine Frage der Selbstliebe. Mhm. Wie sehr kann ich mich lieb haben, auch wenn ich was überhaupt nicht kann, auch wenn ich tollpatschig bin, auch wenn ich Rechtschreibfehler mache.
Aber das ist Selbstvertrauen. Und das
und
muss
Selbstliebe,
man. Und Selbstliebe, aber die muss man ja auch lernen, die Selbstliebe.
Und
wo lernt man denn die bitte?
Ja, die lernt man die schon vom. Schon im Mutterbauch. Es hilft ja nichts. Ja. Man lernt, das kriegt man natürlich schon auch mit. Ja. Wie sehr man gut sein muss, dass Leistungsgesellschaft, ich identifiziere mich über meine Leistung, die ich erbringe. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand anderer lieb haben kann, wenn ich nicht schön genug bin, wenn ich nicht tüchtig genug bin, wenn ich nicht fleißig genug bin. Ich meine, um mich sind ja sehr viele inzwischen erwachsene Frauen und auch ältere Frauen und Männer, wo ich mir denke, Jössas, die spielen das Spiel immer noch, wenn sie nicht mehr alles aufräumen können oder sind sie gleich ganz unglücklich. Also diese Liebe mit sich selbst und das, da könnten schon Lehrerinnen und Lehrer etwas beitragen. Sozusagen, wenn man es ganz positiv sieht, könnte man ja sagen, die Schule ist so ein wunderbarer, geschützter Lernort, wo man keinen Job verliert, wenn man was nicht kann, wo man die Chance hat, es noch einmal zu machen.
Sich zu verbessern.
Ja, also aber könnte man es ja auch sehen.
Absolut. Aber Elsbeth, ich möchte es nochmal aufgreifen mit der Selbstliebe. Manche werden vielleicht da den Kopf schütteln und werden sagen, das ist zu spirituell.
Ja, genau.
Also das,
habe ich meine Tochter.
Ja, das tut man dann oft so ab. Ja,
ja, weiß
aber,
ich.
Aber wenn wir andere Worte dafür auch verwenden, eben Selbstvertrauen, ja, ist ja auch damit verbunden.
Humor mit sich selbst.
Ja, aber ja, ganz richtig, aber der Humor ist dann schon eine Spielart. Also ich würde zu der Grundlegung, was Selbstliebe anlangt, ich meine wirklich, es wird oft missverstanden. Gerade in dem Zusammenhang wird dann oft dann gleich gemeint, okay, Selbstliebe, das ist Egoismus, das ist die Ich-Orientierung, die Egozentrik, was es aber nicht meint, sondern deswegen sind so Aspekte wie ein Grundvertrauen. Also von dem sprechen wir ja auch wirklich in frühester Kindheit, von diesem Urvertrauen, dass ich einmal vielleicht in meine Mutter, in meine Eltern habe und dass ich dann auch vielleicht ins Leben grundsätzlich habe, dass dieses Wohlwollen, diese Grundhaltung.
Gut, dass ich da bin.
Und auch auf mich selbst bezogen, ganz richtig.
Gut, dass es mich gibt.
Ganz richtig. Also, dass ich einen Selbstwert, dass ich die Erfahrung des Selbstwerts, das bedeutet ja Selbstliebe, dass ich einen Wert habe und dass ich auch einen Wert habe, wenn ich noch nicht, wie man oft so landläufig gesagt, ausgelernt bin.
Genau.
Also auch wenn ich am Anfang des Lernens stehe oder wann immer ich lerne, habe ich bereits einen Wert. Und das Lernen bietet mir die Chance, weiterzugehen.
Ja. Ja, also für mich ist das schon sehr grundlegend und Lehrerinnen und Lehrer können da natürlich einen ganz wertvollen Beitrag leisten, dass sie das nicht verhauen. Ja, sondern dass sie das noch fördern. Für mich war das so ein witziges oder fundamentales Erlebnis, als meine damalige Nachbarin mit einer Tasse voll Eier daherkam und durch irgendeine ungeschickte Bewegung sind ja alle diese 30 Eier im Stiegenhaus auf den Boden gefallen und ich weiß, was ich gemacht hätte, ja, aber sie hat sich einmal dazugestellt und einmal 5 Minuten nur gelacht. Na, dass mir so etwas passiert ist. Na, jetzt müssen wir das alles zusammenräumen. Und es war überhaupt nicht schlimm.
Und wieso, wie hättest du reagiert?
Ja, ich hätte sicher reagiert, um Gottes Willen, dass mir das passiert und sowas Blödes. Und wieso?
Ehrlich, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut.
Wieso habe ich es nicht besser gehalten und so? Na, gelacht hätte ich sicher nicht. Über einen Fehler. Ich bin ja auch eine Geschädigte, sehr katholisch Geschädigte.
Ja. Naja, aber schön eigentlich, da sieht man ja auch schon wieder die unterschiedliche Reaktion. Also das Lachen, es hätte wahrscheinlich auch ganz negative Reaktionen geben können, also bis zum Weinen, bis zum Drama.
Bis zum Schuldgeben anderen. Du hast mich so blöd angeschaut, darum fahren mir die Eier. Das gibt's
auch. Ja, aber auch die Angst, dass was habe ich da jetzt gerade vernichtet und dass ich damit nicht umgehe. Um Gottes Willen, wie sage ich das jetzt, was weiß ich, meinem Mann oder meinem Partner, dass ich da jetzt...
Das habe ich mit Selbstliebe gemeint. Die sich selbst liebt oder mit sich im Einklang ist, die sagt dann, na sowas, dass mir das passiert ist, jetzt muss ich das alles aufräumen, ist eh klar. Mhm. Ja, aber naja, war halt so. War ich halt schlampig oder irgendwas, aber ich mag mich ja trotzdem, nicht? Weil ich mache daraus kein Drama.
Ja, aber das braucht halt auch die Erfahrung und das hat halt mit diesem Selbstvertrauen und auch mit dem Selbstwert zu tun. Ich meine, man darf ja nichts verharmlosen, weil der Lerneffekt passiert ja auch, wenn ich da ungeschickt bin, wenn ich da vielleicht leichtfertig bin, dann werde ich mich beim nächsten Mal bemühen, also dass mir das natürlich nicht ein zweites Mal passiert.
Ja, das passiert ja gleichzeitig, ob ich jetzt mit mir hadere oder nicht.
Ja, aber das sind schon so Lösungsansätze, die ja auch damit zusammenhängen, dass ich dann das verstehe, warum das passiert ist. Ich glaube, dass Angst in dem Zusammenhang, das zeigt mir das Beispiel, ich versuche es zu erahnen, auch Angst zeigt auch ein Handicap, dass ich nicht diese unterschiedlichen Handlungsoptionen habe. Ich bin eingeschränkt in den Möglichkeiten.
Angst heißt Enge. Angst ist Enge, kommt vom Wort eng. Ja. Also ich muss immer irgendwo durch, wo es eng ist. Die Frage ist, wie windschlüpfrig kann ich durch
ich
eine
keine,
Enge durch?
Ich habe keine Handlungsoptionen.
Ja, so ist es. Ja, das macht Angst.
Ja, also wirklich in der Sack, also besser vielleicht das Beispiel eher in der Höhle. Ich sehe nichts mehr, wo es hingeht. Und ich sehe, das Schlimmste ist dann natürlich, ich sehe auch keinen Weg mehr heraus. Und Angst, wie kann man dann Angst helfen? Natürlich, indem ich halt aufzeige, indem irgendjemand irgendwo das Licht einschaltet oder zumindest eine Kerze anzündet.
Und da können natürlich schon liebevolle Mitmenschen und vor allem auch LehrerInnen in diesen 9 Jahren, wo man ja immer wieder, ich glaube, jeder Mensch muss in der Schule lernen, auch mit Versagen umzugehen in irgendeiner Form. Ja, und wenn einem da keiner einen Strick draus dreht, wenn jemand ermutigend ist als Lehrerin, auch versucht, diese eigenen Selbstkonstrukte, ich bin zu blöd für alles, irgendwie aufzubrechen und zu zeigen, was du kannst, das wären schon Hilfen. Weil das, was dann tatsächlich behandelt gehört, ja, weil es schon zu Phobien ausartet oder Psychosen, wo man halt dann mit der Tochter oder mit dem Sohn als Eltern zum Psychiater geht, da ist eben die Grenze dessen, was Lehrerin kann.
Ja, aber das ist natürlich auch der Punkt. Gut, dass du das ansprichst, finde ich auch wichtig, weil was wir vorher beschrieben haben, sind natürlich Ängste, die sich, wie soll ich sagen, in der Realität zeigen, im Normalen, aber also normal ist da jetzt auch den Wort nehme ich zurück, ist der falsche Ausdruck, aber ich denke, Psychotherapeuten, Psychologen sehen natürlich dann noch da die Ansätze und wenn es halt dann übersehen wird, aber es gibt natürlich auch psychische Erkrankungen, die noch ganz andere Komponenten haben. Und das ist nicht, braucht eine professionelle Hilfe. Ja. Also das haben wir jetzt natürlich nicht angesprochen. Aber das Problem ist ja halt, dass es oft sehr vermischt wird. Ja. Und ich möchte jetzt nicht so nennen, dass man es dann auslagert. Das ist passiert natürlich auch. Bitte LehrerInnen, wir sind ja keine Psychologen, dafür, das ist eine andere Zuständigkeit und deswegen lehne ich das total ab. Es braucht halt auch was dazwischen.
Ja, klar.
Und für die jungen Menschen oder für die Menschen, die dann wirklich auch in einer, wo es um eine Störung geht, wenn man das so benennt, also wo soziale Ängste und Versagensängste dann schon zur Krankheit führen, braucht natürlich dann eine professionelle Unterstützung.
Ich kann als Lehrerin nicht obwohl ich Fälle kenne, wo es Lehrerinnen probiert haben, aber ich kann als Lehrerin nicht ein magersüchtiges Kind behandeln. Mhm. Ja, das ist nicht mehr meine Kompetenz. Ja. Das habe ich am Anfang versucht, wie ich gesagt habe, 3 Berufe, ja, auch Psychologin. Ich muss sehr viel wissen über, wenn ich 10- bis 14-jährige Kinder unterrichte, muss ich sehr viel wissen, was da alles sein kann, wie die ticken, welche unterschiedlichen Arten es gibt an Menschen, wie die unterschiedlich reagieren, wie mein Feedback sein muss, um jene und jene und jene zu stützen und nicht zu verletzen.
Also du musst nicht wissen, wie du sie behandelst, also im Sinne von heilen, aber du musst wissen, wie du sie behandelst,
ermutige,
im Umgehen.
Ja.
Weil, und das ist halt dann oft auch wieder die Geschichte, dass dann völlig abgelehnt wird, also diese psychologische Zuständigkeit, dass man das ausblenden kann. Ja. Und das geht eben auch nicht, weil eben wenn du das Beispiel nennst, mit Magersucht, ja, dann brauche ich natürlich auch die Kompetenz, wie gehe ich damit um, ja, in dem sozialen Geflecht,
ja,
auch in meiner Verantwortung, auch die Klasse dann bildet, wie da die sozialen Strukturen sind, wie ich auch die MitschülerInnen begleite, damit sie damit umgehen.
Natürlich. Oder was weiß ich, was bei mir schon vorgekommen ist, wenn sich 2 elfjährige, 12-jährige Kinder gegenseitig filmen, beim sich nackig ausziehen und das dann ins Netz stellen, ahnungsloserweise. Mhm. Und dann sagt der Direktor zu mir, bitte Kossi, geh du in die Klassen und red mit denen, weil da braucht es eine Lehrerin, die halt ein bisschen was weiß, wie man halt da umgeht mit den anderen. Und das müsste... So weit müsse die Bildung.
Natürlich, das ist ein Anspruch an alle.
An alle, ja.
Also der Aspekt Angst vorm Lernen, ich ergänze da so als Resümee, als Zusammenfassung. Mhm. Und auch da kann man noch viel mehr ins Detail und weitersprechen, dass es natürlich auch genauso ein Lernen braucht, wie gehe ich mit den Ängsten um.
Ja, und vor allem von Seiten auch der Lehrenden. Ja, wie natürlich alles, was wir schon in unseren Folgen gesagt haben über einen partizipatorischen Unterricht, über einen Unterricht, wo der Einzelne sich selber was aussuchen kann und den eigenen Interessen und Bedürfnissen nachgehen kann und so weiter und so weiter, dass das alles natürlich auch förderlich ist, um diffuse Ängste zu minimieren, weil man sich nicht mehr fürchten muss, was will sie denn von mir, die Lehrerin oder der Lehrer, was muss ich denn, wie muss ich denn sein, dass ich ihm passe. Ja, also all das tut natürlich Ängste besänftigen und minimieren und je autoritärer, jetzt nicht je mehr Autorität, die braucht man, sondern je mehr autoritärer im Verhalten ein Mensch ist, umso leichter gedeihen auf diesem Boden Ängste. Bei den einen, vielleicht nicht bei den anderen, aber bei, ja.
Sie gedeihen nicht nur, sie werden vielleicht sogar ausgelöst.
Werden ausgelöst, angetriggert, aber im Grunde beginnen gerade Ängste meistens schon viel früher, ja. Weil man ja übernimmt, man will ja, Man sorgt sich um seine Mutter, ob man es weiß oder nicht, und man übernimmt Verhaltensweisen, man übernimmt Ängste, das sind oft schon Generationen, wo halt bestimmte Muster weitergegeben werden und so, ja.
Aber Ängste belasten und Ängste können lähmen, und deswegen ist eben ganz wichtig, dass wir aufmerksam in unserer Wahrnehmung sind. Also egal, ob wir jetzt eine Lehrkraft sind oder auch im Leben. Ich glaube, das ist eben auch die Kompetenz, die man auch weiterentwickeln oder woran wir arbeiten müssen, dass wir hellhörig und in unserer Wahrnehmung im Miteinander auch sind und Menschen, oder um Ängste zu vermeiden oder auch im Fall von Ängsten zu helfen. Elsbeth, ich danke dir. Wir reden weiter.
Danke, Benedikt.